El app del clima dice que va a llover. El app de McDonald's que toca McDelivery. Ordena McDelivery en el app. Pa-ra-pa-pa-pa.
Ja, er hat sicherlich keine Nahbarkeit. Olaf Scholz spricht auch nicht einen Satz so, dass man ihn zwingend versteht. Das will er dann auch gar nicht. Nur er ist Bundeskanzler und er hat sich jetzt in diesem Machtkampf, denn das war es ja, durchgesetzt. Also da kann man nun sagen, schöner wäre es, wenn man ihn auch verstehen würde oder wenn er diese Nahbarkeit aufstrahlen würde. Er ist von sich überzeugt. Die Leute um ihn herum sind es ebenso und das reicht im Moment aus, um sich zumindest da zu halten, wo er ist.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der wöchentliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Guten Morgen und herzlich willkommen. In unserer Episode zum Wochenende haben wir ja immer ein bisschen mehr drin als nur Hamburg. Da nehmen wir uns das große Ganze vor. Und welches Thema bietet sich aktuell natürlich an? Richtig, die Entscheidung der SPD für ihren Kanzlerkandidaten. Pistorius zieht zurück. Ob das so freiwillig war, besprechen wir gleich. Auf jeden Fall hat sich Olaf Scholz durchgesetzt. Oh Mann, da gibt es Redebedarf und dafür haben wir als Gast einen Mann, der die SPD sehr genau kennt. Ist auch kein Wunder, er war unter Gerhard Schröder Regierungssprecher, Bela Ander. Aktuell arbeitet er unter anderem als Berater und Kommunikationsmanager. Wir erwischen ihn in Bonn im Hotelzimmer. Bela, guten Morgen erstmal. Was sagst du zu dem Video von Boris Pistorius, mit dem er seinen Verzicht erklärt hat? Er liest sein Statement offensichtlich ab. Neben ihm so eine Art IKEA-Beistelltisch. Darauf steht als Block das SPD-Logo. Wie hat dir das Video gefallen?
Ich habe da nicht so sehr tatsächlich auf die Form geguckt. Das tue ich normalerweise sehr, weil mich sowas sehr anspricht oder auch manchmal abstößt, wie solche Sachen umgesetzt sind. Aber in diesem Fall, war es wirklich der Inhalt, der mich sehr getroffen hat, weil ich fand, dass tatsächlich war eine schwerwiegende Fehlentscheidung, die wir da gesehen haben und so. Es wirkte für mich auch ein bisschen seltsam, als hätte man ihn dahin beordert. Du gehst jetzt dahin und gibst dieses Statement ab und erklärst, dass du eben nicht bereit willst, sonst passiert sonst was. So wirkte das auf mich.
Wollen wir mal den Kernsatz einmal hören.
Soeben habe ich unserer Partei und Fraktionsspitze mitgeteilt, dass ich nicht zur Verfügung stehe für die Kandidatur um das Amt des Bundeskanzlers. Das ist meine souveräne, meine persönliche und ganz eigene Entscheidung.
Da habe ich zuerst mal gedacht, wie kann ich sagen, dass ich nicht zur Verfügung stehe? Ich wurde ja noch gar nicht gefragt. Eigentlich, oder? Übertreibe ich?
Du übertreibst, weil natürlich wurde er gefragt, gebeten, angefleht. Es gab ja zwei sehr einflussreiche politische Parteigruppierungen von Abgeordneten, also das höchste Gremium immerhin der gewählten SPD-Vertreter jenseits der Bundesregierung, die sich für ihn ausgesprochen haben, die sogenannte parlamentarische Linke, linke Gruppe von einflussreichen SPD-Abgeordneten, Frauen und Männern, und genauso der sogenannte Seeheimer Kreis, die eher rechte, also konservative Gruppe von SPD-Parlamentariern, Abgeordneten, Frauen und Männern auch hier. Und da gibt es noch eine dritte Gruppe, die sogenannten Netzwerke, aber diese drei Gruppen gibt es und die sind sehr einflussreich, vor allen Dingen die beiden, die ich erst genannt habe. Und beide haben in einem Schreiben sich klar für Pistorius und gegen Scholz ausgesprochen, und das ist auch noch nicht mal eine Woche her. Und dabei ist im Übrigen eine Frau, die die Führerin der Parlamentarischen Linke ist, eine sehr enge Vertraute von Saskia Esken, der Parteichefin oder eine der beiden Parteichefin der SPD. Also kann man da auch einen Link herstellen. Insofern war es so, dass Pistorius natürlich auch von diesen Gruppen gebeten worden ist. Dazu gab es viele, viele Meinungsumfragen, die gesagt haben, er ist nicht nur der beliebteste Politiker Deutschlands, da sind auch viele Konservative dabei, die natürlich ihn nicht wählen würden, sondern wenn es hart auf hart kommt, Friedrich Merz oder meinetwegen auch jemand anderen. Aber da sind auch, wie gesagt, viele dabei, die ihn wählen würden und die Olaf Scholz jetzt sicherlich nicht wählen. Insofern gab es schon eine wirkliche Bewegung. Und ein Ausgang, der der dann eben so nicht war, wie viele sich erhofft haben.
Ja, da lass uns gleich nochmal drüber sprechen, über diesen Ausgang an sich. Aber ich würde trotzdem nochmal gerne eine Äußerung von Pistorius einspielen, die, ich weiß gar nicht, ob man die jetzt so mit dem, was du gesagt hast, übereinanderlegen kann oder ob sich da einige Leute jetzt versuchen, naja, vielleicht ein bisschen das Ganze schön zu reden, ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber es ist sehr seltsam formuliert.
Die Diskussionen um die Kanzlerkandidatur in den vergangenen Wochen haben für zunehmende Verunsicherung in der SPD und auch für Irritationen bei den Wählerinnen und Wählern gesorgt. Das schadet meiner Partei, der ich jetzt seit 48 Jahren angehöre. Und ich habe diese Debatte nicht angestoßen, ich habe sie nicht gewollt und ich habe mich für nichts ins Gespräch gebracht.
Ist das so? Hat er sich wirklich für nichts ins Gespräch gebracht?
Naja, das ist natürlich alles so eine halbe Wahrheit. Und was da drin ist, man muss ja genau zuhören, was da drin ist. Also er hat sich nicht ins Gespräch gebracht, er hat sich aber auch nicht bis zu diesem Tag vorgestern aus dem Gespräch genommen, sondern er hat ja tatsächlich auf öffentlichen Veranstaltungen, erst mit Abstand, so nach dem Motto, das ist jetzt nicht meine Debatte, ich habe darüber nicht zu entscheiden, agiert. Und am Ende war es dann ein Sag niemals nie oder sowas in der Art, also gesagt hat,
was gleich noch mal hören.
In der Politiksprache sowas ist wie, ich stehe bereit, wenn ich nur genügend Unterstützung finde. Also das, es gibt ja eine eigene Politiksprache und das übersetzt man so. Und das hat natürlich ein Olaf Scholz genauso übersetzt wie die anderen Scholz-Getreuen, die gesagt haben, Freund, ne, du äußerst dich jetzt nicht mehr so, sondern du gehst dahin und was wir vorher gehört haben, also diese Betonung, dass er da aus eigenen Stücken und nur von sich selbst quasi
souverän
dahin, dass er erklärt, souverän, ja, das war es natürlich auch nicht, sondern er wurde natürlich dahin getrieben, das zu erklären, das ist zumindest meine persönliche Einschätzung und das war alles anderes als souverän, aber man muss auch sagen können, wer es dann nicht im Kreuz hat, zu stehen in solchen Momenten bei so einer Unterstützung und den Kampf zu suchen, für den ist das vielleicht dann auch der falsche Posten.
Ja, diese Äußerung, die du gerade angesprochen hast, die lass uns auch noch mal hören.
In der Politik sollte man nie irgendetwas ausschließen, ganz egal worum es geht, weil die Welt sich einfach so schnell dreht, dass übermorgen eine völlig andere Konstellation sein kann. Von daher werden Sie von mir keinen Ausschluss für irgendetwas finden. Das Einzige, was ich definitiv ausschließen kann, ist, dass ich noch Papst werde.
Das ist ja das, was in der Diskussion dann immer herangezogen wurde nach dem Motto, naja, der will doch. Und ich fand auch, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, der will.
Ja, wir müssen, glaube ich, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal klar differenzieren, dass das, was wir jetzt gerade gehört haben, ein Aufschnitt ist, der nicht aus der Erklärung, die wir vorher gehört haben, von Boris Pistorius kommt, ne, sondern eine ist, die ein paar Tage vorher war. Und nochmal, es gibt Gesetze in der Politik, es gibt Gesetzesmäßigkeit und es gibt manchmal, das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber manchmal schwer zu verstehen für Menschen, die eigentlich wie du und ich normal sprechen. Und wenn jemand sagt, sagt niemals nie oder so etwas zu verstehen gibt, dann ist das kein Ausschluss. So muss man das verstehen, so verstehen das seine Konkurrenten. Das ist eine indirekte Offenhalten der Frage, dass er sich möglicherweise dafür bewerben kann. Und dieses mit dem Papst kommt eigentlich auch von Franz Müntefering, der mal gesagt hat, Parteivorsitzender ist das schönste Amt außer Papst, vielleicht also gesagt Bundeskanzler. Also auch da eine Referenz an vergangene Zeiten. Nein, das muss man als Angriff werten und so hat es auch Scholz gewertet und hat ihn da, zumindest so mein Eindruck, gemaßregelt und gesagt, Freund, du erklärst jetzt Ende, sonst mache ich Ende mit dir.
Wie findest du denn am Ende jetzt diese Entscheidung der SPD? Ist das eine Zwangslage? Konnten die jetzt nicht mehr anders, als sich für Olaf Scholz zu entscheiden? Oder sagst du, das machen die ganz bewusst, weil sie fest dran glauben?
Das ist eine machtpolitische Entscheidung von Olaf Scholz gewesen. Also du fragst dich ja, wie ich das sehe. So sehe ich das. Das wird von einer kleinen Clique von der linken Funktionären, die da genauso noch dran hängen, getragen. Aber der Großteil der Partei, der Großteil der Fraktion, die bei diesen Ergebnissen 15, jetzt sind es 14%, natürlich zur Hälfte auch nicht mehr wiederkommen werden, in den Bundestag sind und waren dagegen. Und das ist ein ganz cooler Schnitt gewesen von Scholz. Und die man tatsächlich auch, also machtpolitisch respektieren muss, weil ich meine, Machtaufstände hat es immer gegeben in der Politik, gegen Helmut Kohl, war sein damaliger Generalsekretär vor vielen, vielen Jahren, Heiner Geißler, den hat er dann entlassen, dann gab es eine Clique von 4 Leuten, die hat er auch kalt gestellt. Also das kommt mal immer wieder vor. Willy Brandt hatte den mächtigen Fraktionschef Herbert Wehner gegen sich, der ihn am Ende mit anderen Skandalen aber trotzdem auch aus dem Amt gedrängt hat und Helmut Schmidt installiert. Also so etwas kann kommen. Und dann ist es eine Frage, wie man damit umgeht. Hier ist kühl entschieden worden, nicht mit mir. So hat es Scholz nach meiner Auffassung geregelt und hat ihn dann eben, er hat sich da etabliert. Das ist machtpolitisch für Scholz natürlich etwas, was viele ihm nicht zugetraut hätten. Aber er hat hier gewonnen. Und jetzt ist einfach die Frage, ob er mit diesem für ihn Coup, für viele andere Fehlentscheidungen tatsächlich noch die zusätzlichen 10-15% gewinnen kann, die er zurückliegt. Und sein Ziel, die Wahl zu gewinnen, die Bundestagswahl, die vorgezogene, umsetzen kann.
Ja, dann frage ich nochmal einen Schritt, also ich formuliere die Frage noch enger. Ist es denn für die SPD gut, deiner Meinung nach, dass sie an dem Kanzler festhalten? Also ich habe immer das Gefühl, es geht um diese mittlerweile Legende, die Olaf Scholz dort hingelegt hat, als er Armin Laschet geschlagen hat und diese unfassbare Aufholjagd gestartet hat. Aber in meiner Wahrnehmung ist da vielleicht auch das gesamte Problem in der SPD oder zumindest das aktuelle Problem zu sehen, weil ich glaube nicht, dass Olaf Scholz damals die Wahl gewonnen hat, sondern Armin Laschet hat sie verloren.
Ja, beides. Ich meine, er hat zumindest keine großen Fehler gemacht und er hat dran geglaubt, er hat das verkörpert, das muss man ja auch erstmal schaffen. Er hat in Diskussionen offenbar den richtigen Ton getroffen und er hat diese Koalition gezimmert, was ihm ja auch keiner zugetraut hat und auch wenn sie nicht ewig gedauert hat, aber trotzdem war das damals ein echter Akt. Also das waren ja alles Sachen, die noch dazu kamen und ihm nicht in den Schoß gefallen sind, sondern das hat er wirklich auch, man muss ja schon sagen, mit Respekt sehen, dann hat er auch geschafft und geleistet. Klar, bei Armin Laschet, du hast es angesprochen, gab es natürlich unglaubliche Widerstände innerhalb der Partei von Bayern. Sehr schlechtes Wahlergebnis in Bayern, weil in Bayern jeder Markus Söder wollte, der verhindert worden war von diesen beiden Parteigranden der CDU, eben Wolfgang Schäuble und dem damaligen hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier als Schwergewichte, die gesagt haben, bei uns kommt noch jemand an die Spitze, der auch in der CDU ist, kein CSUler. Und deswegen hat man dann Armin Laschet auf den Schild gehoben. Und wir wissen alle, dass unter anderem sein fehlplatzierter Lacher bei der A-Pressebegegnung mit dem Bundespräsidenten im Hintergrund dazu beigetragen hat, ein ganz fatales Bild von ihm zu zeichnen. Aber das war es ja nicht nur. Er hatte sehr viele unglückliche Auftritte im Frühstücksfernsehen bei Sat.1 und sonst wo, die dazu beigetragen haben, ihn dazu diskreditieren, auch wenn er ein erfolgreicher Landespolitiker war und Ministerpräsident. Also eine andere Ausgangslage diesmal, weil wir natürlich jetzt nicht Armin Laschet an der Spitze der CDU-CSU haben und Kanzlerkandidat, sondern Friedrich Merz. Das ist ein anderes Kaliber. Wir haben als zweiterfolgreichste Partei in Deutschland, ob einem das gefällt oder nicht, Alice Weidel, auch eine sehr prägnant formulierende Kanzlerkandidatin, die einen erheblichen Social-Media-Einsatz hat und wirklich weiß, das zu spielen und damit sehr, sehr viele Menschen erreicht. Dann haben wir Robert Habeck, der auch unglaublich aufholt gerade, auch punktgleich liegt mittlerweile mit Olaf Scholz. Zumindest was die Parteien angeht, der auch eine erhebliche Social-Media-Kompetenz hat und so einen Messias-Effekt hat und eine unglaubliche Wirkung auf auch manche weibliche Wählerinnen und Wähler und deswegen auch noch erhebliches Potenzial nach oben mit einer Message. Naja, und dann haben wir auch noch Sarah Wagenknecht, also die auch Potenzial hat. Und die Frage für Olaf Scholz im Moment ist, lande ich an 4. oder an 5. Stelle? Und das ist im Moment die Machtperspektive für ihn, der immer noch daran glaubt, die Wahl gewinnen zu können.
Ja, aber zu dieser Machtperspektive, also zwei Fragen dazu. Die erste ist, du sprichst das an mit der Unruhe oder mit dem Streit, der damals in der Union war, zwischen dem Söder-Lager und dem Laschet-Lager. Wenn die Umfrageergebnisse für die SPD bis Weihnachten so bleiben, wie sie jetzt sind, glaubst du nicht oder kannst du es dir vorstellen, dass dann der Streit in der Partei wieder aufbricht? Oder meinst du, das halten die jetzt unterm Deckel mit dieser Entscheidung?
Ja, die Verzweiflung wird dann wachsen, aber das kann man eigentlich nicht mehr wiederholen. Man kann jetzt nicht mehr nach dieser Erklärung, gerade nach dem wirklich in Anführungsstrichen freiwilligen Abführungsstriche Rückzug von Armin Laschet, sage ich schon, wir sehen ja ein bisschen wirklich gleich aus, die beiden, und schwer die auseinanderzuhalten, von Boris Pistorius, nun davon ausgehen, dass der es dann doch noch wird. Nein, das ist jetzt, wie sagt man so schön, der Drops ist gelutscht. Aber die Apathie wird steigen, die Verzweiflung der Menschen, die jetzt dann für die SPD irgendwie an die Wahlstände gehen sollen, weil erklär mal jemanden, warum ich jetzt noch Wahlkampf mache mit 14% im Rücken und gegen den beliebtesten Mann in der SPD, gut, weil der erklärt hat, er will nicht oder keine Ahnung warum, das ist schwer zu vermitteln. Und es wird ja immer von dem berühmten Ass noch gesprochen, das Olaf Scholz noch im Ärmel hat. Keine Ahnung, Frieden mit Russland oder was immer da kommen mag. Ich habe auch gelernt, in der Politik ist oftmals alles möglich, nur das wird sehr, sehr schwer.
Ja, und die zweite Frage ist, wenn ich so die politischen Beobachter lese, höre, dann wird immer davon ausgegangen, sollte es dazu kommen, dass die SPD an zweiter Stelle liegt, beziehungsweise an dritter, aber es reicht für die Große Koalition, dass Olaf Scholz auf keinen Fall in ein Kabinett eintreten würde unter Friedrich Merz. Und da denke ich immer, Olaf Scholz hat in seinem Leben schon so viele Tiefschläge ertragen und ist immer wieder aufgestanden, ob der das nicht vielleicht am Ende doch machen würde, um als Vizekanzler weiterhin unterwegs zu sein. Oder hältst du das wirklich für ausgeschlossen? Ja, ist die politische Karriere am Ende von Olaf Scholz, wenn er die Wahl verliert?
Das hat zumindest in Deutschland, glaube ich, noch nicht gegeben, aber es hat es in anderen Ländern gegeben, in Israel beispielsweise, aber auch in anderen, glaube in einigen skandinavischen Ländern, wo ein Regierungschef dann Stellvertreter geworden ist und dann wieder umgekehrt. Ich halte das auch nicht für ausgeschlossen. Es wird interessant sein, weil irgendwann wird Olaf Scholz sicherlich in einem dieser vielen Fernsehduelle, die uns jetzt bevorstehen, diese Frage beantworten müssen. Da bin ich gespannt, was er sagt. Wenn er es so eindeutig macht wie alles andere, was er beantwortet, dann werden wir auch da keine kluge Erkenntnis haben, sondern dann wird diese Frage auch offen bleiben bis zuletzt. Und wir werden sehen. Aber ich bin da bei dir. Also ich halte auch alles für möglich.
Was hat eigentlich deiner Meinung nach außer den sehr guten Umfrageergebnissen für Boris Pistorius gesprochen? Weil wenn ich mir das zu Ende überlege, würde ich immer sagen, naja, wo hat die SPD gerade am meisten auf die Mütze bekommen? Und zwar in den neuen Bundesländern. Und Pistorius steht ja für all das, was in den neuen Bundesländern Thema war, also im Negativen. Er sagt, wir müssen Kriegsertüchtigung hier betreiben in Deutschland, also aufrüsten. Wir müssen der Ukraine Waffen liefern, möglicherweise sogar den Taurus, hat er nicht so offen gesagt, aber er hat zumindest Sympathien dafür durchblicken lassen. Da frage ich mich immer, wie so ein Mann tatsächlich die Herzen der ehemaligen SPD-Wähler in den neuen Bundesländern hätte gewinnen sollen. Das leuchtet mir nicht ein.
Ja, du sprichst was an, was natürlich die Achillesferse gewesen wäre von Boris Pistorius, also seinen klaren sicherheitspolitischen Kurs und Widerstand innerhalb eines Teiles der SPD schon und in den neuen Bundesländern dagegen. Aber darum darf man sich da nicht kümmern. Entweder habe ich eine Haltung oder ich habe sie nicht. Wischiwaschi hilft da keinem weiter, auch nicht in der Politik. Das sehen wir ja an Olaf Scholz und seinen Umfrageergebnissen. Das sehen wir hier. Also vielleicht wird das gerade auch respektiert, so eine klare Haltung. Und vielleicht ist doch mehr Menschen klar, dass wir hier in neuen Zeiten leben, die auch klarere Antworten haben müssen. Ich glaube, es ist aber bei ihm jenseits der, weil sowas kann man eigentlich als Verteidigungsminister nicht erzielen, solche Werte. Deswegen muss es ja etwas anderes geben. Und das ist bei Boris Pistorius, glaube ich, so eine gewisse, ja, niedersächsisch geprägte Volksnähe, so eine frei von Dünkeln, aber auch jemand, der sagt, was ist, oder zumindest gefühlt sagt, was ist. Jemanden, den ich verstehe als Normalbürger, der einen Satz vorne anfängt und hinten aufhört, der sowas bis auf gestern oder vorgestern Abend dann eben ausspricht, mit klarer Kante, mit klarer Botschaft, dass mit dem man auch mal sicher ein Bier trinken gehen könnte oder eine Wurst essen. Also das sind alles so Dinge, eine gewisse Nahbarkeit, die Politiker eigentlich ausstrahlen müssen, um erfolgreich zu sein. Und das hat er. Und das lernt man in so einem Flächenland wie Niedersachsen, auch Bayern, wo man viel unterwegs sein muss, um Wahlen zu gewinnen. Und er bringt diese Erfahrung mit als früherer Innenminister von geschätztes Kabinettsmitglied damals in Niedersachsen. Und insofern hat er, glaube ich, etwas, was die Menschen erreicht, auf diese Art und Weise. Unaufgeregt, klar, verständlich und meinungsstark und eben nahbar. Das sind alles Komponenten, die Politiker neben der fachlichen Kompetenz und der Durchsetzbarkeit erfolgreich machen. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein Grund ist. Ein zweiter ist natürlich, spricht er auch Konservative an mit dieser Haltung, die ihn nicht wählen würden. Auch das muss man ja sagen. Also die Leute, die sagen, Boris Pistorius finde ich gut, das bedeutet nicht, Boris Pistorius wähle ich, wenn er für die SPD ins Rennen geht. Sondern da sind natürlich auch viele Konservative dabei, die im Zweifel eher CDU oder FDP oder meinetwegen auch AfD wählen würden. Die aber sagen, der Typ gefällt mir, nicht? Aber mein Kreuz mache ich nicht bei dieser Partei. Da muss man sicher was abziehen.
Wenn ich das alles so höre, was du gerade über Boris Pistorius aufgezählt hast, würde ich sagen, also ich mache es jetzt ganz einfach, vielleicht tue ich ihm Unrecht, aber 9 von 10 Punkte, die du aufgeführt hast, hat Olaf Scholz eben nicht.
Ja, er hat sicherlich keine Nahbarkeit. Olaf Scholz spricht auch nicht einen Satz so, dass man ihn zwingend versteht. Das will er dann auch gar nicht. Nur er ist Bundeskanzler und er hat sich jetzt in diesem Machtkampf, denn das war es ja, durchgesetzt. Also da kann man nun sagen, schöner wäre es, wenn man ihn auch verstehen würde oder wenn er diese Nahbarkeit aufstrahlen würde. Er ist von sich überzeugt. Die Leute um ihn herum sind es ebenso und das reicht im Moment aus, um sich zumindest da zu halten, wo er ist.
Was glaubst du denn, wie das Ganze jetzt ausgeht, also tatsächlich an der Wahlurne? Kann die SPD mit Olaf Scholz und dieser ganzen, mit diesen ganzen Vorgeschichten jetzt auch, ich finde ja, dass die SPD-Spitze durchaus schon ansatzweise ihn, bin jetzt ganz vorsichtig, aber eine leichte Demontage der Person Olaf Scholz habe ich schon in den letzten Tagen so empfunden, weil da keine Klarheit schnell geschafft wurde. Kann die SPD das tatsächlich noch in irgendeiner Form drehen oder muss sie einfach darauf hoffen, dass Friedrich Merz irgendeine Katastrophenaussage tätigt?
Ja, der letzten Punkt frage ich mich auch. Oder ich frage mich auch, was weiß Scholz, was wir nicht wissen, was ihn da so sicher macht. Denn wenn es nichts ist, was er weiß, was wir nicht wissen, dann ist das ja nur Hoffnung. Und aber ich frage mich immer noch tatsächlich, gibt es etwas in Bezug auf politische Gegner, was er ahnt oder weiß, was ihm dann auch helfen kann? Ansonsten muss ich sagen, nach den jetzigen Umfrageergebnissen wird das sehr, sehr schwer. Aber ich habe selbst, wenn auch in ganz anderen Konstellationen und ich glaube auch mit anderen Voraussetzungen, gelernt, dass man auch von einem 17% Umfrageergebnis auf das Doppelte kommen kann in sehr kurzer Zeit. Nur ob das hier so ist, da habe ich meine Zweifel.
Ja, und beim letzten Mal muss man ja auch deutlich mal sagen, die Beliebtheitswerte von Olaf Scholz waren ja vor der letzten Wahl deutlich höher als die seiner Partei. Und das hat ja dann auf jeden Fall geholfen. Das fehlt ja diesmal.
Ja, du, wie gesagt, wir haben darüber gesprochen. Ich will jetzt auch nicht da den Schwanengesang oder den Abgesang machen. Der soll sich da selber beweisen. Und wenn er meint, er sei der Beste und ein Teil dieser Partei das glaubt, dann sollen sie das auch ins Ziel holen und dann eine gute Reise und schauen wir mal.
Ja, auf der anderen Seite, ich weiß jetzt nicht, ob du dich da aus dem Fenster lehnen willst, aber wenn ich mir so angucke, wen es sonst noch so in der SPD gibt auf Strecke, fällt mir aktuell immer nur Lars Klingbeil ein, wo ich sage, neben Boris Pistorius, das wäre irgendwann mal ein möglicher Kanzlerkandidat. Oder sagst du, naja, wart mal ab, in 4 bis 8 Jahren, da können noch so viele Politiker nach oben kommen. Aber bei Lars Klingbeil würde ich immer sagen, die Ambition würde ich schon, könnte ich mir vorstellen, dass er daran Interesse hat.
Ja, sicherlich. Vielleicht war das hier auch ein Problem, weil natürlich weiß ein Lars Klingbeil auch, wenn einmal hier diese Wahl vorbei ist und möglicherweise es dann zu einer neuen Aufstellung kommt, ohne Olaf Scholz oder wie auch immer, dann wäre er an der Reihe, also so viel will ich da gar nicht unterstellen, aber natürlich gibt es einen Generationenwechsel dann. Er wäre einer der Ersten, der zumindest beanspruchen kann, dann an erster Stelle zu sein. Und auch das, da kommt man auch nicht im Schlafwagen dann ins Kanzleramt. Also auch da wird dann natürlich einiges passieren müssen. Aber in der Tat ist er jemand, der da einem sofort einfällt.
Ich springe jetzt zum Schluss noch mal ein bisschen und zwar zu einer anderen Partei. Du hast eben schon die Aufholjagd von Robert Habeck angesprochen, zumindest im Sinne von in den Umfrageergebnissen sind die Grünen jetzt teilweise, kommt ja auch immer auf das Institut drauf an, aber gleich auf plötzlich mit der SPD. Also da tut sich möglicherweise was. Und ich würde gerne noch mal ein O-Ton einspielen von der Krönungsmesse von Robert Habeck, weil da war diese viel beschworene Harmonie und das wurde da ganz anders gespielt.
Und ja, lieber Robert, ich will genau das. Dich als Kanzler. Wir wollen, dass Robert als Kanzler für uns und die Menschen in unserem wunderschönen Land.
Ja, also ich könnte das jetzt ein bisschen überspitzt formulieren. Es hätte nur noch gefehlt, dass sie sagt, ich möchte ein Kind von dir. Also das war schon... Aber es ist ein ganz anderer Sound, es ist eine ganz andere Darstellung und es ist ein ganz anderer Ansatz. Ich finde, dass Habeck das in diesem Split, also in diesem Zusammenbruch der Ampel, ganz gut gemacht hat. Er spielt ein bisschen die Rolle, als wenn er der einzige Erwachsene im Raum wäre. Ich finde, das macht er ganz clever. Er hackt nicht auf den anderen rum.
Ja, wen haben wir da gerade gehört? Annalena Baerbock,
ja.
Ja. Was natürlich auch irgendwie ganz lustig ist, ja. Weil Robert Habeck hat sie in der Wahlnacht vor 3 Jahren brutal beiseite geschoben und hat sich jetzt brutal an die Macht quasi gehievt der Grünen Partei, hat die Parteiführung ausgewechselt, Ricarda Lang und Herrn Omnipur und durch mindestens eine Getreue ersetzt und jemanden, der da noch als guten Linke rein musste in diese Partei, also mit allen Mitteln der kalten Machtausübung hat er sich da an die Spitze gesetzt und darf dann auch noch eben solchen Huldigungen lauschen. Das ist natürlich alles die Tonspur nicht wert, auf die das läuft im Grunde. Aber trotzdem hat dieser Parteitag für die Grünen wieder die größte Versöhnung gebracht, auch mit den gerade Geschassten da Parteivorsitzenden und sie haben eine Botschaft, nicht? Sie haben eine Botschaft, sie haben einen Sound in ihrem Wahlkampf, sie machen es gut. Die Krönung von Robert Habeck am Küchentisch war auch, jetzt sind wir wieder bei dem Wort nahbar, und wenn auch in ganz anderer Form. Nicht jeder möchte sich mit ihm am Küchentisch sitzen, aber es gibt genug Leute, die das gerne würden. Und um die geht es ja, die zu erreichen. Und wie gesagt, das sind schon 2 Prozentpunkte mehr als vor bei der letzten Befragung und ich glaube auch, dass das wirklich Potenzial hat. Er polarisiert eben. Also viele Leute finden ihn schlecht und furchtbar und grauenhaft und für das Schlimmste, was der deutschen Wirtschaft hätte passieren können. Und für andere ist er der einzige Mann, der Deutschland auf einen zukunftsfähigen Pfad bringt und FDP-Wirtschaftskonzept hin oder her wieder in die Zukunft führt. Und die glauben fast wie an einen Messias, an ihn und sind bereit, ihm zu folgen, ähnlich egal wohin.
Ja, also da sprichst du natürlich was an, dieser O-Ton von Annalena Baerbock. Das ist vom Ansatz, wie die sich präsentieren, die Grünen, ganz anders als vielleicht die SPD und schon gar auf jeden Fall wie die CDU. Ob das glaubwürdig ist, da habe ich jetzt auch so meine Zweifel nach der Vorgeschichte der beiden. Ich sage nur, ich komme vom Völkerrecht, du kommst von den Schweinen. Aber wie auch immer, es ist auf jeden Fall, sie machen es anders. Und das ist, glaube ich, doch schon gut und wichtig, damit man sie überhaupt unterscheiden kann.
Ja, auch der SPD wird sicherlich was einfallen, um so zu tun. Es stehen sie alle fest beisammen, wenn es denn dann zu so einem Krönungsparteitag kommt. Nur ob sich das ähnlich übertragen wird. Und die Grünen sind jetzt beisammen. Sie wollen das Ziel, sie wollen sich verbessern. Und Habeck ist jemand, der kämpfen will. Und das ist ein wichtiges Momentum in einer solchen Partei, wenn du jemanden an der Spitze hast, der wirklich auch das verkörpert. Dem du aber auch vertraust, das rauszuholen, dann bist du eher bereit, dem zu folgen je nachdem, als jemand, der da so als halbgares Werk da vorne auftritt.
Bela, die nächsten Wochen werden unfassbar spannend, oder? Also ich meine, sie sind es jetzt schon, aber das wird sich doch alles nochmal richtig zuspitzen. Für uns Journalisten, für uns Menschen, die sich für Politik interessieren, sind es doch Festwochen.
Ja, ich glaube, ich wäre froh, wenn das jetzt nicht wäre, weil ich meine, die allgemeine Weltlage ist ja nicht so, dass wir sagen können, wir brauchen jetzt unbedingt Wahlkampf. Ich meine, Trump mit seinen ganzen verrückten, man muss das ja sagen, Personalentscheidungen, die jetzt auch schon wieder alle revidiert werden, in den USA, wir haben auf einmal eine Situation, wo Russlands Präsident mit Interkontinentalraketen, die eigentlich bis nach Amerika theoretisch reichen, also Interkontinentalraketen auf einmal in die Ukraine schießt. Wir haben neue Waffensysteme auf den letzten Metern von Bidens Präsidentschaft in der Ukraine aus dem Westen. Und die Debatte darüber, ob wir jetzt mit einer neuen Bundestagsmehrheit dann doch entscheiden, Taurus-Raketen aus Deutschland in die Ukraine zu schicken. Also, und ein Sohn von einem US-designierten Präsidenten, nämlich Donald Trump Jr., der über den World War III, der da gerade um die Ecke kommt, twittert und den militärisch-industriellen Komplex in den USA dafür verantwortlich macht. Also das sind alles Dinge, die gar nicht mehr zusammenpassen eigentlich. Und deswegen würde ich mir wünschen, Klarheit, Berechenbarkeit und auch ein bisschen klare Kante in der Politik, Stetigkeit und nicht so ein wirres Wahlkampffieber, was wir jetzt gerade haben, können wir eigentlich nicht gebrauchen. Deswegen wünsche ich mir, dass es schnell vorbei ist und dass wir wieder Klarheit haben in diesem Land.
Ja, schnell vorbei. Also ich würde mal sagen, der Wunsch wird dir ja wahrscheinlich erfüllt. Ich finde jetzt die Distanz, die wir bis zum Wahltermin haben, die ist ja absehbar. Aber du hast recht, wenn man sich das Ganze international anguckt, dann ist das natürlich alles andere als lustig, was da möglicherweise noch auf uns zukommt. Und wenn du nichts dagegen hast, Bela, würde ich dich in den nächsten Wochen vor dem entscheidenden Wahltag gern nochmal zu uns in den Podcast einladen, wenn du sagst, ja, habe ich Lust zu.
Ich freue mich immer bei dir, bei euch zu sein, Marcel. Insofern sehr gern.
Super. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und natürlich auch unseren Hörern und tausend Dank für deine Zeit.
Danke dir. Danke euch. Bis bald.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
No tienes que esperar a que te paguen para finalmente invitar a tus papás a comer. Solo te tiene que salir una oferta de sus favoritos en el McDonald's app. Ahorra con el app. Para pa pa pa. En McDonald's participantes.